Namaste, liebe Mama, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabrina, Mama und Yogini mit Herz rund um Schwangerschaft, Geburt und das Mama-Sein. Hier bekommst du jeden Montag eine neue Meditation, die dich in dieser aufregenden Zeit begleitet, sodass du sie ganz bewusst und entspannt genießen kannst. Mehr von mir, alle Yoga- und Meditationskurse, sowohl online als auch im großartigen Ruhrgebiet, findest du unter www.mamanamaste.de. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bzw. einem neuen Geburtsbericht hier im Podcast. Und dich erwartet hier heute ein aus meiner Sicht etwas besonderer Podcast, weil die liebe Steffi hat mich angeschrieben. Sie hat ihr zweites Baby in Malaysia geboren. Und wir dachten, das ist vielleicht mal eine ganz schöne Möglichkeit, euch von einer Geburt mal ganz anders zu berichten und vielleicht auch irgendwie so einen Vergleich zu haben, wie Steffi das beeinflusst hat. So, herzlich willkommen im Podcast hier. Schön, dass du da bist, Steffi.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Magst du uns vielleicht einfach erstmal ganz kurz so ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst, was dich nach Malaysia verschlagen hat vielleicht? Ich bin auch immer so ganz neugierig, etwas über die Personen zu erfahren, die im Hintergrund stecken.
Ja, klar, gerne. Also ich bin Steffi. Ich bin Mitte 30 und komme ursprünglich aus Köln. Dort habe ich auch mein erstes Kind bekommen. Ich habe zwei Kinder. Eine Tochter, die ist 5 Jahre alt und jetzt mein kleines Baby. Ein Sohn, der ist etwa 5 Monate alt. Und seit 3 Jahren lebe ich mit meiner Familie, also meinem Mann und den beiden Kindern, in Malaysia. Und wir sind in Kuala Lumpur, das ist die Hauptstadt Malaysias, für die, die noch nicht hier waren vielleicht. Und wir planen aber bald zurück nach Deutschland zu ziehen, beziehungsweise für mich zurück nach Deutschland. Mein Mann ist eigentlich Kanadier, mit vietnamesischen Wurzeln sogar. Ja, also ein bisschen gemixt alles. Aber wir wollen erstmal gerne zurück nach Deutschland und nach Köln. Aber waren jetzt 3 Jahre hier und das vor allem aufgrund meiner Arbeit. Und zwar arbeite ich hier in der Uni als Sprachwissenschaftlerin und Dozentin. Genau. Und super, bald hoffentlich wieder in Deutschland.
Hättest du mir mal vor 2,5 Jahren war ich ja in Malaysia, 1,5 Jahren, hättest du mir da mal geschrieben. Wie cool. Naja, okay. Spannend, dann hast du auch deine gesamte Schwangerschaft jetzt mit dem zweiten Kind in Malaysia erlebt, ne? Hast du die kompletten Vorsorgen auch dort gemacht? Erzähl mal, wie das so abgelaufen ist und vor allen Dingen, mich würde mal interessieren, was der Unterschied ist, wie das so abläuft.
Ja, also tatsächlich alles in Malaysia außer eine einzige Vorsorge, weil ich für eine Tagung in Deutschland war und dann einmal dort die Frauenärztin gesehen habe. Mhm. Vielleicht vorab, ich liebe es nicht, schwanger zu sein. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der der den Bauch verehrt und sich da besonders wohlfühlt. Das war in Deutschland und in Malaysia recht ähnlich. Weil hier kommt natürlich noch hinzu, dass es wirklich warm ist und ich das System auch nicht so gut kannte. Die Vorsorgen waren relativ eng getaktet, also tatsächlich noch häufiger als in Deutschland, würde ich sagen. Ach, krass. Und es wurde immer ein Ultraschall gemacht, was glaube ich, daran liegt, dass das System so sehr privatisiert ist. Also man es gibt auch ein paar staatliche Krankenhäuser in Kuala Lumpur, aber der Großteil der Leute, die ich auch kenne, also lokale und nicht lokale, entbinden dann oft in staatlichen Krankenhäusern. Und ich habe natürlich über meinen Arbeitgeber dann auch eine Versicherung gehabt, so dass es bei mir auch gar nicht anders gegangen wäre. Und ich vermute, sie verdienen dann natürlich auch mehr Geld, wenn es mehr Vorsorgen gibt.
Ich meine, so ist es ja in Deutschland auch, ne? Also diese Ultraschall-Flatrate, die wird einem ja auch verkauft, weil diese Geräte müssen ja einen Sinn gehabt haben in ihrer Anschaffung, ne?
Ja, genau, richtig, richtig. Ja. Und so dann auch alle anderen Tests eigentlich. Und was ich ganz spannend finde, also hier ist der Gynäkologe, bei dem man dann während der Schwangerschaft die Vorsorgen hat, auch die Person, bei der man von der man in der Regel bei der Geburt betreut wird.
Ach krass.
Das heißt, die Ärzte haben meistens ihre Klinik oder ihre Praxis in einem Krankenhaus oder einen Vertrag mit einem Krankenhaus, wo sie dann den Kreißsaal mit benutzen dürfen. Werden dann, wenn man spontan gebärt, dann angerufen und kommen eben. oder setzen auch gerne sehr viele geplante Kaiserschnitte fest oder Einleitungen, weil es natürlich auch, muss man natürlich auch sehen, dass es für die Ärzte, Ärztinnen super anstrengend ist. Sie machen einen Vollzeitjob als Praxis, quasi Praxisbetreuung, Vorsorge, Nachsorge und sind eben auch bei Geburten dabei. Also es ist, glaube ich, sehr einnehmend.
Weißt du, wie hoch die Kaiserschnittrate ist in Malaysia?
Ja, ich glaube, die ist bei fast 40%. Also es ist relativ hoch. Ja. Zumindest hat das unsere Doula später gesagt. Mhm. Also es ist sehr hoch. Es ist auch so, dass man zumindest, was ich jetzt mitbekommen habe, auch von anderen Personen, dass man schon die Wahl bekommt. Also in Deutschland ist es ja tendenziell eher so, dass dass ein Kaiserschnitt notwendig sein muss. Ob das dann immer ist, ist natürlich auch nochmal eine andere Sache. Mhm. Aber ich glaube, auf dem Papier wird da schon immer begründet, warum man jetzt einen Kaiserschnitt braucht. Und hier ist eben, wird man am Anfang gefragt, was man möchte, mehr oder weniger. Mhm. Und die Ärzte, Ärztinnen haben oft auch die Präferenz, würde ich sagen, den Kaiserschnitt zu wählen, weil sie es als sicherer und planbarer empfinden. Mhm. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Und diese Betreuung durch den Arzt in der Schwangerschaft, würde ich sagen, oder die Ärztin, wen man dann auch immer wählt, hat natürlich einen großen Vorteil, dass man vielleicht ein bisschen schon weiß, wie tickt die Person oder was lässt die mich machen, was darf ich nicht, was ist ein No-Go. Und was mir so ein bisschen Sorge tatsächlich bereitet hat, war, dass hier gibt es keine Hebammen so im deutschen Sinne. Mhm. Sprich, es gibt Krankenpflegerinnen, die dann so eine Zusatzqualifikation haben und die im Krankenhaus arbeiten. Im Endeffekt sind die natürlich auch den Großteil bei der Geburt dabei. Aber es gibt eben nicht diese klassische Hebamme, die die Vorsorge machen kann oder auch die Nachsorge in dem Sinne. Das übernimmt alles der Arzt. Und auch Hausgeburten mit Hebammenbetreuung gibt es nicht. Also Hausgeburten sind eigentlich verboten. Mhm. Ah, krass. Gibt dann natürlich Wege, aber an sich ist es nicht erlaubt. Das heißt, das Thema war recht, also für mich persönlich recht schnell vom Tisch, weil ich nichts Illegales machen wollte. Und in Deutschland hatte ich damals in der Schwangerschaft irgendwie ein bisschen länger darüber nachgedacht. Ja, das so vielleicht zur Schwangerschaft hier.
Also es klingt schon nach ein bisschen strikteren System, ne? Ich wollte zwischendurch noch sagen, ich muss gestehen, als ich damals nach Malaysia gereist bin, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das ein hochentwickeltes Land ist, ne? Also man braucht sich jetzt, glaube ich, nicht vorstellen, dass du irgendwo im Stroh gelegen hast und dein Baby bekommen hast. Ich glaube, die Kliniken sind moderner als bei uns in Deutschland. Kann das sein? Oder wie hast du das empfunden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das so empfunden, dass die Geräte und alles wirklich auf dem neuesten Stand sind. Die Ärzte sind top ausgebildet. Mhm. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Was ich schon ein bisschen fand, ist, dass es so von dem ganzen System und auch den Abläufen so ein bisschen ist, wie ich es mir so zur Generation meiner Eltern oder Großeltern vorstelle. Also, dass viele Ärzte auch ganz strenge Regeln haben. Ich habe vielleicht mit 20 Frauen gesprochen, die hier ihr Kind bekommen haben, und ich kenne nur eine einzige, die nicht auf dem Rücken liegen musste während der Geburt tatsächlich, weil das so der Klassiker ist, man liegt eben auf dem Bett, und auch wenn der Kreißsaal dann vielleicht ganz schön gestrichen ist und alles, gibt es eben nicht das, was ich von vielen Krankenhäusern zumindest aus Deutschland kenne, dass man da so ganz viele Turngeräte hat, sage ich mal, oder da noch ein Ball und eine Sprossenwand und sowas, zumindest bei meiner ersten Geburt, das war recht groß. Und auch sowas wie Wassergeburten oder so sind eher so, nicht bekannt. Ich glaube, das geht dann hier in Kuala Lumpur vielleicht in ein oder zwei Krankenhäusern, aber auf dem Land sieht es dann auch ein bisschen anders aus. Ja, aber ich habe nicht im Stroh gelegen, genau.
Spannend, aber schon alles ein bisschen das, was wir ja hier in Deutschland auch viel am System System Geburtshilfe und Schwangerschaftsbegleitung kritisieren, ne? Dass es wenig selbstbestimmt ist. Das hast du jetzt, so wie ich es da raushöre, noch intensiver empfunden als vielleicht Frauen in Deutschland. Aber berichte auch gerne den Vergleich, den du bei deiner Tochter vielleicht hattest, wie du es da erlebt hast, ob es da sonst ähnlich war.
Ja, tatsächlich dazu kommen wir bestimmt später noch detaillierter. Ich habe das in Deutschland nicht so selbstbestimmt empfunden, die Geburt von meiner Tochter. Zumindest nicht die zweite Phase, sagen wir mal so, den Anlauf der Geburt und die Schwangerschaft eigentlich schon. Aber ja, die erste Geburt, also die Geburt in Deutschland, habe ich nicht so positiv in Erinnerung, wie jetzt meine zweite hier tatsächlich.
Ach, schön, okay. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, weil es klang ja so ein bisschen schon gepolt auf, boah, hier der Mann in Weiß kommt hier und ist auf den Rücken legen und er holt mir das Baby da raus. ja. Wie hast du dich denn vorbereitet auf die Geburt? Hast du irgendwas anders gemacht, als du es in Deutschland gemacht hättest? Oder wie war das?
Ja, tatsächlich muss ich sagen, da kann ich schon, glaube ich, beide Schwangerschaften und auch meinen Weg irgendwie in der Vorbereitung ganz gut vergleichen. Also auf meine erste Geburt oder in der ersten Schwangerschaft war ich vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet. Ja, meine Tochter war nicht geplant und mich hat das Thema echt so ein bisschen getroffen. Also in dem Moment, in dem ich rausgefunden habe, dass ich schwanger bin und wusste, dass ich es bleiben möchte, war so, oh Gott, das muss irgendwie auch raus, dieses Kind. Und ich hatte ziemlich viel Angst. Ja, es war so ein bisschen dieses Gefühl, okay, irgendwann kommt das, man kann es ja auch nicht wirklich kontrollieren, also es gibt einen Autounfall, ich hatte viel Angst, so durch die ganzen Filme, die ich gesehen hatte und Geschichten irgendwie von meiner Mutter, Oma und so, und ja, man weiß nicht, wann dieser Unfall passiert, und ich habe mich dann wahnsinnig viel belesen und informiert und bin dann auch auf Hypnobirthing gestoßen, habe so einen Kurs gemacht, viel Sport weiter und habe das so ein bisschen, glaube ich, gesehen, wenn ich ganz viel Meditieren übe und atmen, was ich so auch aus dem Yoga kannte, und fit bleibe, weiter irgendwie viel Sport mache, dann wird das schon klappen. Und vor allem in dem Hypnobirthing-Kurs, den ich damals in Deutschland gemacht hatte, wurde der Fokus so sehr auf dieses gelegt, dass es in meiner Erinnerung, kein Kurs bashen, aber schon viel darauf, dass Geburt gar nicht wehtun muss, dass es auch schmerzfrei sein kann und auch, naja, so ein bisschen, zumindest in mir ist so ein bisschen so negative Stimmung entstanden gegenüber so Möglichkeiten wie einer PDA oder halt auch einem Kaiserschnitt. Das heißt, ich hatte damals so ganz fest irgendwie in meinem Kopf, ich will auf keinen Fall eine PDA, ich möchte keinen Kaiserschnitt, ich will das natürlich, wenn man es dann so nennen möchte, und hatte mir als Option noch Lachgas aufgehalten, also so offen gehalten. Das gab es dann auch in einem Krankenhaus, was ich ausgewählt hatte, und wollte total gerne eine Wassergeburt haben. Spoiler, hat nicht geklappt. Also die PDA habe ich nicht bekommen, aber ich konnte auch nicht im Wasser bleiben. Und ja, würde im Endeffekt so sagen, dass so zwei Sachen nicht gut gelaufen sind bei meiner ersten Geburt, die dann auch die Vorbereitung auf meine zweite Geburt so beeinflusst haben. Und das erste ist, dass ich eben schon total erschöpft war ganz früh. Ich bin an dem Tag selber, als es losgegangen ist, wie gesagt, die Schwangerschaft war wahrscheinlich recht unkompliziert, so von außen betrachtet. Das heißt, ich konnte mich noch super bewegen. Also ich bin wahnsinnig lange spazieren gegangen an dem Tag. Ich wusste ja nicht, dass dann abends es losgeht. Das heißt, ich war irgendwie schon, weiß ich nicht, 3 Stunden mit einer Freundin im Park spazieren. Es war Corona, das heißt, man konnte auch nicht viel anderes machen. Und als es dann losging, war es auch ganz klassisch abends. Das heißt, man wäre eigentlich müde, und ich bin dann aber im Krankenhaus gewesen. Und da hieß es dann, es ist noch nicht so weit, ich soll doch noch mal spazieren gehen.
Also, oh, geil.
Sind mein Mann und ich noch mal spazieren. Ja, genau. Ja. Sind dann noch mal spazieren gegangen. Da habe ich auch noch nicht gedacht, dass es irgendwie blöd wäre. Und als wir dann zurückkamen, war es irgendwie 2 Uhr morgens, und ich bin in die Badewanne gegangen. Und es ging aber nicht los, obwohl es wohl schon bei 10 Zentimeter war. Das wird ja in Deutschland auch immer oft, glaube ich, so nachgemessen. Und dann haben sie mich irgendwann aus der Badewanne geholt und ganz viele Squats und sowas machen lassen. Und ich glaube, ich war einfach schon komplett durch irgendwann, als sie sich dann, also die Hebamme, dann irgendwie den Fokus darauf gelegt hat, dass es vorangehen müsste. Und das haben sie dann mit einem Wehentropf und Lachgas im Endeffekt gemacht, also das Lachgas. Danach habe ich dann gefragt, weil ich so Angst vor dem Wehentropf hatte. Ja. Und meine Tochter kam eben in dieser dritten Phase lange nicht und ich habe das Lachgas nicht vertragen. Also ich habe nicht so, wie ich es von vielen kenne, dass ihnen schwindelig wurde oder übel, sondern ich habe Halluzinationen davon bekommen. Ich erinnere mich nicht gut an den Moment, als meine Tochter tatsächlich dann rauskam, beziehungsweise diese Endphase der Geburt, und das Klinikpersonal hat das auch leider nicht wirklich verstanden. Ich glaube, mein Mann schon, aber es lief dann auch von der Sprache her nicht so gut. Also er spricht Deutsch, aber wir sprechen eben Englisch miteinander. Und das heißt, es wurde immer so ein bisschen gewechselt. Die hatten auch am Anfang gesagt, sie machen das auf Englisch, aber das Personal redet dann, Krankenhauspersonal redet natürlich Deutsch miteinander. Also er ist dann auch manchmal nicht mitgekommen. Und ja, es ist kein Kaiserschnitt geworden, aber es wurde halt ein Dammschnitt gemacht. Und auch am Ende lag ich auf dem Rücken, was ich mir nicht so gewünscht hätte. Wurde auf den Bauch gedrückt quasi. Das habe ich gar nicht als so unangenehm empfunden, aber im Nachgang, vor allem diese Halluzination mit dem Lachgas und dass es halt niemand gemerkt hat, war für mich ganz schlimm. Also ich habe so, wie nennt man das so, quasi diese Muster gesehen, die man sich auf so einem Drogentrip vorstellen kann, ne? So bunte Muster. Und habe auch so ganz abgedrehte Gedanken gehabt, dass ich gerade irgendwie wieder in meiner eigenen Geburt wäre oder dass ich sterbe. Und ich habe das auch gesagt. Und ich glaube, die Hebammen haben es nicht wirklich verstanden. Mhm. Also ich habe ein Déjà-vu oder ich sterbe. Und dann haben sie mal gesagt, ja, das sagen alle, aber sie müssen jetzt mal mitarbeiten. Oh. Oder, und dann war ich wieder weg.
Ach, schade.
Ja. Und das lief tatsächlich, ehrlich gesagt, dann nicht ganz so ideal. Und das hat das tatsächlich erstmal dazu geführt, dass ich mit meiner zweiten Schwangerschaft echt eine Weile gewartet habe. Ich hatte ein ganz tolles Wochenbett beim ersten Mal und war so verliebt in mein Baby, in meine Tochter damals, und wusste, oh, ich will das unbedingt nochmal haben. Es ist so schön, im Wochenbett mit dem Baby zu sein, aber ich will nie wieder gebären müssen. Und das hat mich damals total beschäftigt. Also ich habe ganz lange gewartet, habe schon gedacht, wenn, dann muss ich irgendwie den Weg der Adoption gehen oder so. Ich möchte das nicht nochmal erleben, quasi diesen Kontrollverlust auch, den ich dann unter dem Lachgas hatte. Und auch nicht dieses Gefühl, dann im Nachhinein, sowas hätte anders laufen können. Ich habe noch viel darüber nachgedacht. Also ich habe eine Weile wirklich gewartet. Und als ich dann aber schwanger war und mich das nochmal getraut habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass vielleicht jetzt diese zweite Geburt dann in einem anderen Land nochmal so ein unbeschriebenes Blatt ist, weil es ja woanders ist. Mhm. Und ich nochmal eine zweite Chance bekomme, dass quasi alles anders laufen kann. Und habe, glaube ich, so ein bisschen im ersten Moment gedacht, okay, ich will mich nicht so auf den Gedanken versteifen, dass es auf keinen Fall wehtut. Ich will mich nicht auf den Gedanken versteifen, dass es keine PDA geben darf, dass es keinen Kaiserschnitt geben darf, wenn ich im letzten Moment mir das irgendwie wünsche. Und und ich möchte kein Lachgas nehmen. Nochmal. Das waren so die ersten Gedanken tatsächlich in der Vorbereitung. Und dann, dass ich mich natürlich hier mit dem System so vertraut machen wollte. Das kam dann, anfangs habe ich es noch ein bisschen weggeschoben, und dann so im Laufe der Vorsorge habe ich dann gemerkt, okay, es gibt hier auch Dinge, die einfach anders sind. Das heißt, ich muss mich echt richtig gut informieren, damit ich nicht nochmal so ein Gefühl von Kontrollverlust habe. Mhm. Ja, und ich habe tatsächlich viele Vorkehrungen am Ende getroffen, von denen ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, dass ich sie mache. Also auch, dass wir eine Doula hatten tatsächlich. Mhm. Das war so ein bisschen für mich dann der Ersatz einer Hebamme, würde ich sagen.
Ja. Wie verbreitet sind die dann so in Kuala Lumpur oder in Malaysia?
Also es gibt schon einige. Ich glaube, es gibt viele wahrscheinlich, die die nicht lokal sind, die das vielleicht so ein bisschen dann hier hingebracht haben für Personen, die auch nicht lokal sind und das haben möchten. Ich hatte aber eine
Expert-Community.
Ja, wirklich, wahrscheinlich. Aber ich hatte eine lokale Doula. Mhm. Und ich war anfangs auch ein bisschen skeptisch, weil sie eben Hypnobirthing anbietet und ich da so, sie hat auch ganz, ja, also es war erst meine Idee auch, dass ich diese Regenbogenmeditation genau nicht nochmal irgendwie so rauf und runter hören möchte und so. Aber ja, ich habe dann erstmal gedacht, okay, wir machen bei ihr nochmal einen Kurs einfach, so einen Geburtsvorbereitungskurs, weil die gibt es hier auch nicht. Das heißt, es kam auch hinzu, also es gibt im Krankenhaus so Kurse, die einen dann aber eher so auf das Thema Baby vorbereiten. Ich glaube, eine Stunde ist dann Geburt und der Rest ist dann, ist auch sehr viel Werbung dabei, hatte ich das Gefühl. Also welche Formula Nahrung ist vielleicht okay und welche Buggies man holt. Und was vielleicht auch noch spannend ist, dass die, vielleicht kommen wir da auch später noch zu, aber die Nachsorge, also das Wochenbett wird halt ganz streng gesehen. Du warst ja jetzt schon mal in Malaysia, du weißt, dass ja auch es ist ein muslimisches Land und es gibt also überwiegend Malaien, das sind die muslimischen Malaysierinnen, aber es gibt eben auch viele Malaysierinnen mit chinesischen Wurzeln, 30%. Das heißt, es gibt einen großen Einfluss auch aus chinesischen Traditionen, also traditionelle chinesische Medizin, ganz viel Akupunktur. Und auch klassisch im Confinement nennt man das hier, also im Wochenbett dann einen Monat, in dem die Frau eigentlich mit dem Baby nicht das Bett oder das Haus so verlässt. Und da gibt's dann auch so Wochenbettzentren oder eben Frauen, die zu einem nach Hause kommen und einen versorgen. Ich habe das nicht so in dem Sinne gemacht. Man kann sich das eher wie so ein Hotel vorstellen, wo dann eben auch Krankenpfleger drinnen eigentlich nur arbeiten und es irgendwie so eine Rundumversorgung noch mit Essen und so gibt.
Klingt aber erstmal ganz. Das klingt ja nach einer geilen Idee, finde ich, so von außen.
Ja, das dachte ich auch erst. Es wurde eben auch in diesen Vorbereitungskursen dann ein bisschen, also denen von den Krankenhäusern wird das so ein bisschen angeworben auch. Ich habe da echt gemerkt, dass ich kulturell da so ein bisschen von weg bin, weil traditionell wird dann das Baby auch nachts weggenommen. Also es bleibt dann in einem anderen Raum mit den anderen Babys und man pumpt die Milch ab. Ja, es ist halt fürs Stillen so suboptimal, ne? Weil dann
ja, die Mutter schlafen soll. Ja, ich glaube, da drüber hinaus, ne?
Ja, und das war der Hauptgrund, warum ich nicht dahin wollte und das ist auch recht streng, also dass man nicht raus darf und so. Nein. Aber
und
noch
man
mal
ist noch nicht in seiner, man ist nur als Frau mit dem Baby, man ist nicht in seiner Familie irgendwie mit Papa, Partnerin oder...
Also die ganz luxuriösen, teuren Zentren erlauben dann, geben einem Familienzimmer. Also da darf der Mann dann mit sein quasi, aber man darf eben nicht groß raus. Das heißt, man ist wirklich einen Monat dann quasi alleine. Vielleicht mit dem Mann, also Besuch ist da auch nicht erwünscht. Das ist eben auch die Idee, dass jetzt nicht Leute dann Keime von außen bringen und so. Ich glaube, wenn man absolute Ruhe möchte, ist es schon schön. Genau, und dann kriegt man halt wahnsinnig viel Essen, das auch nach so traditioneller chinesischer Medizin eben vorbereitet wird. Das hatte ich aber auch trotzdem. Aber dazu vielleicht dann mehr später.
Also von der Idee cool, mit vielleicht noch so ein paar Änderungswünschen, was so die Bindung angeht vielleicht.
Ja, aber Businessmodell, so cool. Ne? Könnte man in Deutschland auch vielleicht mal starten.
Ja.
Ja, aber die Doula, die wir dann gefunden haben, bei der wir den Vorbereitungskurs gemacht haben, ist eben sehr vielleicht traditionell so in ihren Vorstellungen gewesen. Oder ist sie, würde ich sagen. Sie hat viel nochmal mir erzählt, was ich auch vorher vielleicht nicht so in dem Hypnobirthing-Kurs in Deutschland mitbekommen habe, was dann eher so physiologisch auch war und wo es wirklich so um die verschiedenen Stadien, wo das Baby irgendwie sein kann, bei der Geburt geht und wenn man irgendwo den Druck spürt, was das heißen kann.
Ja, sie muss wahrscheinlich so ein bisschen kompensieren, dass es diese Hebammenarbeit da ja gar nicht gibt, ne? Das, was halt sonst du vielleicht in einem Hebammenvorbereitungskurs lernen würdest, ne? Über Physiologie.
Genau, genau. Und ich hatte vorher gesagt, ich möchte gar nicht nochmal so viel Meditation und so haben. Mhm. Vielleicht komme ich zu der Stunde nicht. Aber da habe ich mich auch nochmal wirklich umentschieden im Laufe der Schwangerschaft. Der Grund da war vor allem, dass ich eine Schlafstörung hatte. Also das hatte ich bei beiden Schwangerschaften ganz dolle. Ich bin generell nicht so eine gute Schläferin. Und in der zweiten Schwangerschaft war das echt furchtbar. Also ich werde dann nachts wach irgendwie um 3 oder so und kann nicht mehr schlafen.
Ja.
Und da bin ich dann auf deinen Podcast gekommen. Weil, ja,
und ich habe viele schlaflose Nächte, viele Frauen begleitet.
Ja, also Yoga Nidra ist halt wirklich sowas, was mir damals auch schon beim Einschlafen geholfen hat, bei der ersten Schwangerschaft. Und dann habe ich mir jetzt bei der zweiten dann irgendwann gesagt, okay, wenn du es nicht ändern kannst, mein Arzt hier hat mir so Schlaftabletten gegeben, die ich auf keinen Fall nehmen wollte. Ja. Also, nee, im Notfall hast du halt fünfmal dann den gleichen Podcast rauf und runter, dann denkst du wenigstens nicht über irgendwas anderes nach. Und ja, es hat mir recht gut geholfen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe Meditation noch meine Chance, aber ich höre eben keine Regenbogenmeditation, sondern irgendwelche Atemmeditation, und habe mir dann auch deinen Track geholt, der für die Geburt ist. Und habe damit geübt und vor allem tatsächlich mit irgendwelchen Sachen, die mir beim Einschlafen helfen sollen. Und bin dann irgendwann so auf die Idee gekommen, okay, ich muss einfach so ein Stück weit auch loslassen mit der Sorge vor der zweiten Geburt, aber so mein Atem ist irgendwie meins, und wenn ich mich daran festhalten kann, das hilft mir bei den Schlafproblemen, vielleicht wird mir das ja da diesmal auch nochmal mehr helfen. Es hat mir bei der ersten Geburt tatsächlich bis zu dem Moment, als wir im Krankenhaus waren, auch sehr geholfen, also sich auf den Atem zu konzentrieren. Und ein weiterer Tipp unserer Doula war, dass man sich so die bestmögliche Geburt visualisiert und dementsprechend dann eben auch wirklich Vorkehrungen trifft, und das vielleicht nochmal strikter, als ich es in Deutschland getan habe, also dass man wirklich den Arzt vorher so ein bisschen testet, auch immer wieder so darauf zu sprechen kommt, was darf ich, was darf ich nicht. Wir mussten natürlich einen Babysitter für unsere Tochter finden. Das war auch nochmal großes Drama, weil wir hier eben keine Familie haben und ein paar Freunde, die sie dann so gut kennt, dass sie auch bei denen bleibt. Aber mein Sohn war eben zwischen, der ET war, glaube ich, der 17. Dezember, also knapp vor Weihnachten. Oh, okay. Das heißt, ne, einige Leute waren nicht da. Und hier waren das auch Feiertage, das heißt nicht, zumindest nicht in Kuala Lumpur. Also ich war ein bisschen nervös, und da hatten wir irgendwie Plan A, B, C, wen wir anrufen können. Und ich habe wirklich ohne Ende mit meinem Partner und mit den Ärzten auch diskutiert in der Vorbereitung tatsächlich. Also ich hatte einen Arzt, den ich ganz toll fand. Und der war so freundlich und ich habe mich ganz wohl bei ihm gefühlt, aber er hat eben gesagt, dass ich auf dem Rücken liegen muss, wenn ich bei ihm das Kind kriegen würde, und dass er halt prinzipiell in der 38. Woche einleitet eigentlich.
Ach, krass, das ist halt, wow, okay.
Also er hätte damit bessere Erfahrungen gemacht, was dann auch immer der Grund ist, mal dahingestellt. Und dass er halt bei Erstgebärenden immer einen Dammschnitt macht, bei Zweitgebärenden eben nur, wenn es nicht anders geht. Und das war für mich dann irgendwie so ein Ausschlusskriterium, obwohl ich ihn total sympathisch sonst fand. Ich kriege das erstmal nicht so sympathisch, aber er war tatsächlich recht sympathisch. Und dann zu einem Arzt gegangen bin, den ich vor allem deswegen dann gewählt habe, weil er Wassergeburten ermöglicht. Also wir wohnen tatsächlich neben einem Krankenhaus, und es war dann auch dieses Krankenhaus, wo ich meinen Sohn bekommen habe und wo dieser Arzt sitzt. Also es ist lustigerweise quasi mein Nachbar auch. Und so fand ich ihn jetzt noch nicht mal so nett, aber ich habe dann wirklich so danach ausgewählt, okay, er lässt mich eine Wassergeburt versuchen. Er sagt, man kann quasi sich bewegen, wie man möchte. Und das ist dann für mich halt die Wahl, die ich treffe. Und ja, mit meiner Doula haben wir dann letztendlich auch besprochen, also sie betreut Hausgeburten, was aber ja hier nicht erlaubt ist, dass für mich war das daher so ein bisschen sowas, was ich nicht machen möchte, dass ja sie zu uns kommen würde, wenn es losgeht, und eben mit meinem Mann und mir bleibt und die Geburt betreut, bis es dann so weit ist, dass wir ins Krankenhaus laufen müssten, wenn ich eben im Krankenhaus mein Kind bekommen möchte. Und ja, das war eben ein
super Deal. Und begleitet sie dann nicht mehr, oder wie?
Ja, da darf sie eben leider nicht rein. Also ich habe das vorher versucht, mit meinem Arzt zu diskutieren, und dann hieß es, dass sie damit schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil die Doulas dann reinreden würden, wenn die Hebammen beispielsweise CTG schreiben oder ich glaube, dass es halt schon sehr oft nachgeschaut wird, wie weit quasi die Frau diluted, geöffnet ist. Mhm. Und eben ein sehr strenges Prozedere tatsächlich ist, also wann die Fruchtblase geöffnet wird. Das war für mich nämlich auch so ein Thema. Bei meiner ersten Tochter ist die Fruchtblase, bei meinem ersten Kind ist die Fruchtblase nicht aufgegangen. Und ich wurde dann irgendwann die ganze Zeit gefragt, ja, wie öffnen wir sie denn? Das ist dann, wo der Wehentropf zum Einsatz kam. Also mit Wehentropf oder eben manuell. Und das habe ich hier dann auch nachgefragt. Da hieß es eben nach so und so viel Stunden, wenn ich Wehen hätte und die Fruchtblase nicht geöffnet ist dann oder sich nicht öffnet, dann würde man das eben irgendwie anders machen. Und bei sowas hatten sie dann wohl im Krankenhaus die Erfahrung gemacht, dass Doulas, vor allem, ich glaube, unsere Doula, die halt sehr d'accord damit ist, dass man eben wartet und Zeit lässt und so, dann reinreden und sagen, wartet doch noch. Oder warum muss jetzt ein CTG gemacht werden? Oder warum muss man jetzt schauen, wie weit die Frau geöffnet ist, wenn doch alles okay ist?
Und, was ja eigentlich schön und wünschenswert so aus unserer Sicht
genau,
hier ist, oder?
Ja, auch aus meiner Sicht. Und ich hatte vor allem auch wieder Sorge, dass es sprachlich vielleicht so ein bisschen schwierig sein könnte. Also hier wird, das weißt du dann auch, im Alltag viel Englisch gesprochen, aber auch eben Malay, also Malaysisch und Chinesisch, je nachdem, wer miteinander spricht. Das heißt, ich war so ein bisschen besorgt, also vor allem, dass es natürlich nicht auf Deutsch irgendwie sein wird, irgendwas, und wenn ich und mein Mann Deutsch sprechen können. Und dann niemand da ist, der so für mich quasi spricht, wenn ich das nicht kann oder nicht möchte gerade. Das heißt, sie hat meinen Mann auch nochmal ganz stark gebrieft, oder wir haben ihn gemeinsam gebrieft, und ich habe mich wirklich bemüht, den Arzt zu überreden, dass sie mitkommen darf, und das einzige Argument, was zählte, war, wenn wir niemanden für meine Tochter finden, dann kann sie statt meinem Mann kommen, als Freundin, also man darf eine Begleitperson aber sie muss versprechen und ich muss meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie da nicht irgendwie reinredet dann, sondern das machen würde, was eben auch mein Partner machen würde, aber nicht irgendwie die Geräte benutzt oder Ähnliches. Und damit war sie auch einverstanden. Aber sie war sehr willensstark, weswegen ich auch so ein bisschen Sorge hatte, dass es vielleicht auch nach hinten losgehen könnte. Und mein Horrorszenario wäre dann, dass zwei Personen, also eine Krankenpflegerin und die Mutter, sich dann irgendwie streiten werden. Ich da in der Badewanne sitze oder so. Das heißt, das war irgendwie alles noch ein bisschen offen, aber Idealvorstellung war, sie kommt hier hin und dann übernimmt irgendjemand das Baby im Zweifelsfall und mein Mann und ich werden von ihr ins Krankenhaus begleitet und sie sagt dann Tschüss an der Tür. Ist nicht so gelaufen komplett, aber fast. Ja, und in Absprache mit ihr habe ich mir eben eigentlich nicht viele Sachen besorgt vorab. Gutes Licht, ein Tanzgerät tatsächlich habe ich von einer Nachbarin geschenkt bekommen. Ja, Snacks und eben eine gute Playlist mit Meditation und Musik. Und ja, so wollte davon ausgehen, dass vielleicht nicht alles nach Plan läuft. Aber es gab einen groben Plan, sagen wir mal so.
Schön. Oh, und dann, ja, ich bin die ganze Zeit schon super neugierig, die eigentliche Geburt, lass uns mal dazu kommen. Wie ist es dann losgegangen? Bist du über die 38. Woche hinaus? Bei dem anderen Arzt warst du ja dann doch nicht, ne?
Genau, bei dem bin ich nicht geblieben. Meine Tochter, also mein erstes Kind, ist genau am ET zufällig gekommen. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass mein Sohn wahrscheinlich sich auch Zeit lässt. Ich war bei beiden wahnsinnig ungeduldig irgendwie ab der 37. Woche, aber ja, er ist dann zwei Tage vor ET gekommen. Und ich bin, der Arzt hier hat dann am Ende auch nochmal vorgeschlagen, man könnte ja auch einen Kaiserschnitt machen oder einleiten, wenn ich das möchte. Und ich war nochmal kurz ein bisschen aufgelöst, so, oh Gott, lässt er mich jetzt noch warten oder nicht? Und habe dann immer die Vorsorgetermine so ein bisschen geschoben und rumgestudert und einfach.
Wenn du nicht auftauchst, kann dich keiner zwingen.
Genau, dann kann keiner mich zur Einleitung zwingen. Und es ist dann eigentlich genauso losgegangen wie bei meiner ersten Geburt auch. Also irgendwie ist der, ja, ich liebe dieses Wort auf Deutsch nicht, Schleimfropf abgegangen. Und ich hatte eher so leichte Wehen. Und das war in der Nacht vor dem Tag, an dem mein Sohn gekommen ist. Ich habe tatsächlich nochmal geschlafen. Das war auch so der Tipp der Doula gewesen und ich glaube im Nachhinein auch Gold wert, dass man sich wirklich ausruht und das nicht so als Sportevent irgendwie sieht. Ja, wir haben dann meine Tochter glücklicherweise mit Freunden erstmal auf so einen Tagesausflug schicken können. Das heißt, mein Mann und ich waren zu Hause und ich habe auch den Tipp vom Arzt ignoriert, zu kommen irgendwie 2 Stunden, nachdem der Schleimfropf abgeht, weil ich bleib so lange wie möglich zu Hause, es ist ein 5 Minuten Weg zu Fuß, das geht. Mein Mann hat dann gekocht, ich habe zwischendurch dann immer so veratmet irgendwie die Wehen, aber wir konnten noch zusammen essen, sogar ein Brettspiel machen irgendwie und haben gewartet und die Doula haben wir dann immer zwischendurch geupdatet, wie es aussieht. Und sie hat dann auch immer so gefragt, wie lange es denn so ist zwischen den Wehen und was ich noch machen könnte, ob ich noch eben spielen kann, ob ich mich noch locker unterhalten kann. Und dann, ist noch zu früh, geht noch nicht los. Und meinte dann, sie würde dann abends mal vorbeischauen, aber wenn das dann so bleibt, würde sie auch wieder fahren. Mhm. Und ich habe mich irgendwann mal in die Badewanne gelegt. Das mache ich hier in Malaysia eigentlich nie, weil es wahnsinnig heiß und schwül ist. Aber hatte dann auf einmal so, okay, vielleicht entspannt das nochmal. Und da gab es dann so einen Moment, da hat mein Mann mit ihr am Telefon gesprochen und da hat sie dann vorgeschlagen, jetzt wäre ja der optimale Zeitpunkt, dass ihr nochmal Sex haben könntet, wenn ihr möchtet. Dann geht's bestimmt los. Und da habe ich angefangen zu weinen und meinte, ich will aber nicht, dass es losgeht. Oh. Also ich habe doch Angst, ich will das doch nicht, ich will doch kein Kind kriegen.
Oh nein. Irgendwie.
So, keine Lust.
Oh, so ein Klassiker.
Ja. Und habe mich dann aber irgendwie wieder gefangen, aus der Badewanne raus. Und dann kam meine Tochter auch nach Hause und da haben wir dann abgesprochen, dass mein Mann eben mit ihr zu Abend ist und sie ins Bett bringt. Und ich habe mich allein ins Bett gelegt, da habe ich dann auch dann die Meditation gehört und kein Zeitgefühl mehr, wie viele Stunden irgendwie umgegangen sind. Das war eigentlich gar nicht, also in meiner Erinnerung eigentlich ganz entspannt, außer die Wehen zwischendurch. Und dann kam die Doula auch zu mir, also sie ist gekommen, während mein Mann dann mit meiner Tochter beschäftigt war und hat dann irgendwie auch gefragt, ob es mir gut geht und fand dann ganz lustig, dass meine Meditationen eben auf Deutsch sind. Sie hat natürlich nichts davon verstanden. Und dann zwischendurch auch gefragt, ob ich irgendwas essen möchte oder mal rumlaufen möchte. Ich bin auch zwischendurch aufgestanden und auf Toilette. Und dann ging das so schleichend irgendwie immer weiter. Ich habe selber auch nie auf die Uhr geguckt, aber mein Mann kam dann irgendwann dazu und die beiden haben dann wahnsinnig viel miteinander so getauscht, kommuniziert, mir Wasser gebracht, so Akupressur gemacht. Es hat mir auch nachts immer ganz gut geholfen, wenn ich gar nicht schlafen konnte und irgendwie so ein bisschen nervös war. Wie gesagt, gibt es keinen klassischen Mutterschutz, keine klassische Elternzeit. Also man muss bis zum ET eigentlich arbeiten. Und das hat mich am Ende wahnsinnig gestresst mit dem nicht schlafen und arbeiten. Und dann hat mein Mann eben oft so Akupressur gemacht oder ganz feste irgendwelche Punkte gedrückt. Und das hat sie dann oder mein Mann eben auch gemacht unter der Geburt. Und irgendwann dachte ich so, sie ist ja nicht gegangen. Und wir haben irgendwie schon 8 Uhr abends, sie ist schon seit 2 Stunden hier. Dann denkt sie ja doch, dass es irgendwie losgeht und habe sie irgendwie auch so gefragt. Ne? Und dann hat sie gelacht und meinte, ich bleib jetzt erstmal da. Irgendwann haben wir dann das Tänzgerät benutzt. Also ich meinte, es wird jetzt langsam schon unangenehm. Und dann ist echt das Nächste, woran ich mich erinnere, dass wir so im Badezimmer stehen und ich so meinte, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. So der Druck wurde dann auch immer stärker, so dieses Gefühl, das kriegt man ja auch oft gesagt, halt eher, als ob man auf Toilette muss. Aber es wurde halt immer mehr. Und dann meinte ich irgendwann nur so, ich glaube, ich will eine PDA, so ich will irgendwas, so das fühlt sich irgendwie echt intensiv an und ich kann nicht mehr. Und dann meinte sie so, oder willst du vielleicht in die Badewanne? Du hast ja überlegt, dass du gerne in der Badewanne irgendwie nochmal entspannen möchtest. Und dann habe ich gefragt, hier oder im Krankenhaus? Und dann meinte sie so, das kannst du entscheiden, aber wenn es hier ist, kommt vielleicht dein Kind hier. Und ich war in dem Moment so, das will ich nicht. Also eigentlich möchte ich gerne ins Krankenhaus. Und dann ist mir eingefallen, meine Fruchtblase ist mal wieder nicht offen. Nicht geplatzt und dann will ich ja doch nicht ins Krankenhaus, weil nachher wird sie dann geöffnet. Und dann meinte sie so, vielleicht, wenn es für mich okay ist, kann sie ja bei der nächsten Wehe mal gucken, ob sie was sieht oder so. Und dann hat sie so nachgeschaut und meinte dann, also mein Mann hat mir später erzählt, dass sie zu ihm gesagt hat, ja, sie wird eh keine PDA mehr kriegen, weil es schon viel zu spät dafür. Das haben sie mir in dem Moment nicht gesagt, also mein Mann und sie, sondern das finde ich auch eigentlich ganz glücklich drüber. Sie hat dann gesagt so, ja, wenn du im Krankenhaus dein Baby kriegen willst, dann musst du jetzt eigentlich losgehen. Und ich so, oh, ich bin so müde, so, ich will nicht laufen. Also dieser Gedanke mit diesem Gefühl, dass schon jetzt gleich das Kind kommt, irgendwie rüberzulaufen, ne, und es so weit ist. Und dann meinte sie, komm, leg dich kurz ins Bett, wir packen die Sachen zusammen und dann gehen wir rüber. Und ich habe mich dann aufs Bett gelegt und die haben schnell irgendwie Sachen zusammengepackt und kamen dann und sie meinte dann immer so, ja, also ich glaube, du musst jetzt wirklich losgehen. Und dann kam eben die nächste Wehe und dann habe ich auch gemerkt, dass eben was kommt und das ist, dass die Fruchtblase rauskam, aber sie war intakt. Also so rauskommen, so, sie hat dann zu meinem Mann noch gesagt, oh, guck mal, so eine schöne Fruchtblase irgendwie. Und mein Mann so, oh, ja, wunderschön. Also für ihn war es nicht so, glaube ich, nicht ganz so Hebammenbewunderung dann da. Aber ich habe in dem Moment eben schon ein bisschen Sorge bekommen, weil ich mich noch erinnert habe dann aus der ersten Geburt, okay, irgendwie, als dann die Fruchtblase geplatzt ist, kam meine Tochter dann halt ganz, also ging es dann auch los irgendwie, als es dann angetrieben wurde mit dem Wehentropf. Und da dachte ich eben, okay, wenn jetzt schon die Fruchtblase kommt, dann heißt es wahrscheinlich, sie geht gleich auf und dann kommt das Kind vielleicht schnell. Und dann sind wir schnell los. Also wir haben so eine Etagenwohnung, mussten Aufzug nehmen. Und ich habe dann im Flur schon gemerkt, so, es fühlt sich an, als ob ich halt aufs Klo muss und es nicht mehr gut einhalten kann. Und ich habe dann, sie hat dann gesagt, willst du es hier, hier haben wir noch die Möglichkeit, hier, ihr habt ein Sofa und so, ne? Bist du sicher, dass du rüber willst? Und mein Mann hat das nicht mitbekommen und hat eben gerufen, der Aufzug ist da. Und ich habe dann auch nicht mehr ganz logisch nachgedacht. Das war dann irgendwie alles so automatisiert. Ah ja, der Aufzug ist da, dann muss ich da ja jetzt reingehen. Und dann sind wir nach unten gefahren und genau, die Babysitterin ganz am Rande ist gekommen zum Glück, mit der wir das abgesprochen hatten. Meine Tochter war tief am Schlafen und sind dann nach unten. Und wir wohnen in so einem Apartmentblock, das ist recht typisch hier, Kondos nennt man das dann, wo eben oft unten so Securities oder Guards stehen, die das ein bisschen bewachen. Wir kennen die dann auch, die das hier in dem Haus machen. Und denen kam ich so entgegen quasi. Die haben dann zeitgleich mich gesehen mit unseren Nachbarn, die aus dem Taxi kamen. Und es war auf einmal so ganz viel Aufregung bei uns unten am Hauseingang. Und erst wurde vorgeschlagen, man ruft ein Taxi. Und ich meine, nee, wir laufen nach nebenan. Es sind ja nur 5 Minuten. Und ja, der Guard, der bei uns unten steht, hat vorgeschlagen, einen Rollstuhl zu holen. Und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe irgendwie nicht nachgedacht. Ich habe mich dann hingesetzt, also in diesen Rollstuhl gesetzt. Und mein Mann und die Dula wollten mich dann so rüberbringen. Und dann ist natürlich die Fruchtblase aufgegangen, weil ich mich auf die Fruchtblase gesetzt habe. Und dann bin ich wieder aufgesprungen. Es war tatsächlich nicht so unangenehm, wie sich das alles anhört. Also es hat nichts wehgetan oder so, sondern es war wirklich eher so dieses Gefühl, oh, ich muss auf Toilette und ich muss warten, bis ich drüben bin. Und also im Krankenhaus bin. Und dann sind wir einfach nur losgelaufen. Sie hat nochmal vorgeschlagen, wir könnten auch einfach hier bleiben, aber das ist eben in so einem Hausflur unten, da stehen halt dann bei uns ein paar Sessel rum, aber sonst auch nichts. Und da sind natürlich auch Leute. Also ich wollte dann wirklich lieber ins Krankenhaus. Und sie hat dann die Securities, die Guards hier unten noch gefragt, ob sie ihr ein Tuch geben können. Und ich schon so, oh Gott, sie denkt auch, dass das Kind jetzt kommt. Und wir sind dann zu dritt rübergelaufen und sie ist mitgekommen. Und in dem Krankenhaus ist es tatsächlich so, dass die Notaufnahme der erste Eingang ist, an dem man vorbeikommt. Und ich habe auf dem Weg eben schon gemerkt, dass es hat sich angefühlt, als ob der Kopf von dem Baby rauskommt. Und ich war dann so ein bisschen nervös, einfach nur aus dem Grunde, oh Gott, ich will irgendwo sein, wo es sauber ist. Mhm. Nicht im Stroh, aber auch nicht auf der Straße hier, auf so einer großen, dreckigen Straße. Und habe mich echt angestrengt, einfach nur einzuhalten die ganze Zeit. Und habe auch mein Baby, also ich habe die ganze Zeit versucht, mit meinem Baby zu sprechen, bleib noch drin, wir sind gleich da. Und mein Mann hat mich auch die letzten Meter dann getragen in die Notaufnahme. Und weil wir einfach rein wollten ins Krankenhaus, und in der Notaufnahme haben sie erstmal gelacht und gesagt, nee, der Kreißsaal ist im anderen Komplex. Und ich habe einfach nur gerufen, aber das Baby kommt schon. Und dann waren auf einmal alle ganz aufgeregt und haben dann den Arzt angerufen. Der muss ja eben von zu Hause kommen, also die Chancen
auch noch.
Ja, und wenn er nicht rechtzeitig da ist, dann muss man ihn natürlich nicht bezahlen. Deswegen.
Aha.
Sehr beeilt, aber ich habe mich dann auf so ein Bett gelegt, was in der Notaufnahme stand, und dann waren alle aufgeregt um mich rum und ich war einfach total entspannt, weil ich nach diesem Chaos irgendwie rüberzulaufen einfach nur das Gefühl hatte, oh wow, jetzt bin ich hier in Sicherheit irgendwie auf einem sauberen Bett. Mhm. Mein Sohn kommt nicht irgendwie auf der Straße oder so, es ist alles irgendwie sicher. Und vor allem hat auch niemand in dieser Hektik gemerkt, dass unsere Doula noch dabei war. Mhm. Also sie war auch neben mir und hat immer gesagt, ja, wenn du loslassen willst, so lass einfach los, so. Wenn du einhalten willst, halt's ein, so, das kommt alles so, wie es kommen soll. Und dann haben sie uns in den Kreißsaal geschoben. Und ich weiß nicht wieso, man macht ja irgendwie unter Stress manchmal so Sachen, die nicht ganz so logisch sind. Das war eben so ein kleiner Standardkreißsaal, da steht nur ein Bett drin. Aber ich hatte eben vorher ganz klar gesagt, ich will unbedingt eine Wassergeburt, ich bezahle das auch. Und so, also ich bezahle für den Kreißsaal mit der Badewanne. Und dann habe ich noch gesagt, aber ich habe eine Wassergeburt geplant. Und dann haben mich 5 Leute in den anderen Saal geschoben, in dem die Badewanne ist, und haben die auch direkt eingelassen. Und unsere Doula und mein Mann waren eben noch dabei und sie wollten dann die ganze Zeit gucken, wie weit ich geöffnet bin. Und dann habe ich gesagt, das Baby kommt, also es kommt jetzt. Und die Hebamme oder Krankenpflegerin hat dann eben gesagt, ja, aber vorher, ich muss einmal schauen, vorher kann ich dich nicht in die Badewanne lassen und auch ein CTG schreiben eigentlich. Und unsere Doula war eben bei mir und hat auch immer gesagt, ja, atme einfach weiter und und wenn du loslassen willst, lässt du los, das Baby kommt jetzt eh. Und dann habe ich eben einmal gesagt, ja, dann schauen sie halt nach quasi. Und die Hebamme / Pflegerin hat dann geschaut und also, oh Gott, das Baby kommt wirklich schon. Und dann haben mich alle ganz schnell in die Badewanne gesetzt. Und ich weiß nur noch, dass die Badewanne eben nicht voll war, weil sie ja keine Zeit hatten, das Wasser einlaufen zu lassen. Das war halt nur so 30 Zentimeter vielleicht hoch. Mein Mann durfte auch mit in die Badewanne. Und als ich mich hingesetzt habe, war der Kopf von meinem Sohn eigentlich schon draußen. Und dann haben alle gesagt, setz dich hin, dass das Köpfchen im Wasser ist. Und ich weiß, dass ich wirklich das total schön fand irgendwie, den Moment, weil ich so wusste, oh krass, das ist alles gut gegangen. Das Baby kommt schon und es fühlt sich gerade eher wie so ein Loslassen an, dass das Baby jetzt rauskommt. Das war auch so schön, irgendwie dann die Haare im Wasser so treiben zu sehen. Und in dem Moment kam dann erst der Arzt tatsächlich rein. Meint dann so, oh ja, wir holen jetzt das Baby, und kam dann an die Badewanne. Und er hat dann gemerkt, dass unsere Doula eben dabei ist, und hat sie dann leider rausschicken lassen.
Ach, krass.
Es tut mir leid, weil im Endeffekt hat sie natürlich auch mit meinem Mann zusammen ganz viel unterstützt und konnte dann eben im Endeffekt nicht dabei sein. Und ich habe noch zum Arzt, das weiß ich noch, gesagt, nee, lass mal irgendwie nicht ziehen oder sowas, der kommt jetzt von alleine irgendwie mit der nächsten Wehe. Und das war dann auch so, also es ist dann rausgeglitten einfach und ich konnte ihn selber nehmen und auf meine Brust legen. Und fand es einfach wahnsinnig entspannt. Es war so ein ganz schwarz-weiß Ding, von diesem Stress rüberzulaufen, der kurz da war. Und dann diese Entspannung ab dem Moment, wo ich irgendwie wusste, dass man so in Sicherheit ist und ein sauberes Bett und eben auch die Badewanne und so hat. Das war wunderschön tatsächlich. Und ich habe danach dem Arzt, irgendwann musste ich natürlich rauskommen und untersucht werden. Das Baby wurde untersucht, nicht geglaubt, dass ich genäht werden musste. Ja, das hat doch gar nicht wehgetan, das kann doch nicht sein. Ne? Doch, cool. Leider. Ne, also genau, die Plazenta ist dann gekommen, es war ein bisschen warten, aber das habe ich nicht mehr als so, so gravierend in Erinnerung tatsächlich. Ich fand es nicht gut, da wurde auch ein bisschen, dann sollte es schnell gehen auch und er hat sich daran gezogen. Ja, das ist das Einzige, was ich im Nachhinein so suboptimal tatsächlich fand. Aber ja, mit Baby auf der Brust habe ich das nicht so, so stark wahrgenommen, würde ich sagen. Und ja, dann musste ich tatsächlich genäht werden, was ich nicht, nicht erwartet habe, weil ich tatsächlich nicht so viel davon gespürt habe, dass ich irgendwie gerissen wäre oder so bei der Geburt. Ja, und das Schöne war dann, dass tatsächlich unsere Doula draußen noch gewartet hat die ganze Zeit. Und als dann klar war, okay, er kann bei einer anderen Geburt, glaube ich, irgendwie betreuen oder nach Hause gehen oder so. Und der Rest der Nachsorge wird dann auch von den Krankenpflegerinnen vor Ort übernommen. Und dann ist unsere Doula auch nochmal reingekommen und konnte sprechen. Irgendwie alle drei erstmal einen Müsli-Riegel gegessen. Und dann war es 11.14 Uhr und ja, das Personal im Kreißsaal hat auch gelacht. Also wir waren nur 13 Minuten im Kreißsaal tatsächlich. Bis dann mein Sohn da war. Also es ging wahnsinnig schnell dann am Ende.
Genau. Wie schön. Ja, oh, so schön. Kriege ich immer direkt den Wunsch auf noch eine Geburt.
Ja. Das ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich danach so ein bisschen, also ich will kein weiteres Kind mehr, aber oh, so ja. Geburt und dann die paar Tage danach mit dem Baby, ja. Würde ich nochmal machen.
Ja. Ja, cool, oder? Vor allen Dingen also, dass du das jetzt sagen kannst, nachdem irgendwie deine erste Erfahrung so ganz anders war und dass du das jetzt irgendwie so komplett anders siehst und nochmal so richtig Bock auf Geburt hättest. Also wie cool ist das denn?
Ja, und vor allem echt hier, nachdem ich mir wirklich viel Sorgen gemacht habe, dass es vielleicht woanders dann nicht so läuft, wie man es sich wünscht oder vor den ganzen Kontrollen. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Ausnahme tatsächlich, dass wir diese Kontrollen so umgangen sind, weil wir so last minute im Krankenhaus waren.
Ja.
Ja.
Und ich finde es ja auch einfach bemerkenswert jetzt irgendwie, dass das so der Outcome, dein Erlebnis war in einem System, was jetzt so aus dem, was ich rausgehört habe, ja eigentlich sogar noch strikter ist als unseres, ne? Und das sozusagen für dich noch härter erkämpft ist irgendwie, was du da gemacht hast.
Ja, das stimmt.
Mega. Und dann, wie lange bleibt man dann, bleibt man auch in der Klinik oder geht man sofort nach Hause oder wie läuft es dann?
Ja, das ist ähnlich wie in Deutschland. Also ich glaube, nach einem Kaiserschnitt muss man länger bleiben und nach einer Spontangeburt mindestens eine Nacht. Und ich hatte wahnsinnig Glück, diese Nacht zählte dann schon, obwohl wir erst, also es hat sich ganz lange gezogen, bis wir ins Zimmer konnten. Das ist natürlich großer Luxus in so einem Privatsystem. Also es gibt viel mehr Zimmer als Leute, auch viel mehr Kreissäle als Leute, die die Babys erwarten. Also man kann immer ein Familienzimmer eigentlich haben, wenn man das bezahlt. Das ist natürlich im Vergleich zu Deutschland auch nicht teuer. Und ja, das heißt, mein Mann war dann dabei in der Nacht und am nächsten Morgen bei der Kontrolle wurde gesagt, dass wir nach Hause gehen können. Wir hatten vorher eben so ein paar Sachen besprochen für uns, dass, also welche Impfungen wir für das Baby nicht wollen oder wollen und dass ich eben, das war mir wichtig, also dass das Baby eben auch bei uns sein darf im Zimmer nachts und nicht weggeholt wird und auch keine Prämilch, also keine Formula bekommt. Das haben die dann auch tatsächlich gemacht. Ja, und dann wurde gesagt, wenn wir das quasi nicht möchten, also nicht da bleiben möchten, dann können wir gehen. Also wir sind dann direkt nach Hause. Ich glaube, wir waren dann ein bisschen mehr als 12 Stunden im Krankenhaus quasi. Ja, und waren dann zu Hause. Ja.
Schön. Ja, cool. Und wie habt ihr dann euer Wochenbett gemacht, gestaltet, wenn ihr nicht in einem Wochenbettzentrum wart?
Ja, genau. Also wir waren nicht in so einem Confinement Center, aber ich habe tatsächlich so ein paar Sachen in Anspruch genommen, die hier so verbreitet sind. Also ich habe mir Essen von so einem Zentrum liefern lassen. Das ist halt sehr günstig auch. Ich glaube, in Deutschland gibt es sowas wahrscheinlich auch, aber es kann sich wahrscheinlich ein kleiner Anteil nur der Bevölkerung leisten. Und das war so, ich weiß nicht, wer jetzt in traditioneller chinesischer Medizin ein bisschen drin ist, ist dann ganz d'accord mit irgendwelchen Kräutern. Ich esse kein Fleisch, das heißt, da musste ein bisschen angepasst werden, weil das, glaube ich, sonst relativ viel Fleisch ist und auch Alkohol tatsächlich, also Wein irgendwie. Okay. Damit wird gekocht. Das haben sie bei mir dann weggelassen, aber es ist immer warm, also es ist dann klassisch irgendwie, dass man morgens so Reisporridge essen würde und mittags irgendwie braunen Reis mit so gedünstetem Gemüse und ganz viel Ingwer und so Goji-Beeren und rote Datteln, also man trinkt ohne Ende Tee, man soll nichts Kaltes trinken. Ich habe das so ein bisschen abgewandelt. Ganz traditionell wäre dann auch, dass man nicht duschen soll mehrere Wochen, bis alle Wunden verheilt sind. Das habe ich auch nicht eingehalten.
Ja.
Genau, das gehört dazu. Und mein Mann war dann zum Glück da und hat auch viel unterstützt, was ein bisschen suboptimal war, dass genau dann eben Weihnachten waren und auch Ferien in der Kita von meiner Tochter. Also sie war auch da die ganze Zeit.
Ich fühle mit.
Ja.
Hatten wir genauso.
Oh, es war echt der Tag, der letzte Kita-Tag, weil und dann am nächsten Tag kam irgendwie mein Sohn. Und ja, viel mit Babysitting irgendwie probiert. Und halt auch, also genau, das mit dem Essen war schon so eine große Erleichterung. Und wir haben so eine Hebamme tatsächlich für die Nachsorge gefunden, die, also eine lokale Hebamme, die aber in England gelernt hat und quasi schon in Rente war und dann hier aber das so weitermacht, dass sie so Hausbesuche gemacht hat. Also sie würde nie eine Hausgeburt oder sowas betreuen, aber hat uns dann dreimal besucht, also sind dann nur drei Termine, nicht so wie in Deutschland, dass man viel Besuch am Anfang von der Hebamme bekommt, aber hat dann eben geschaut, unser Sohn hatte dann leider auch so ein bisschen Gelbsuchtprobleme. Das heißt, mussten ein paar Mal ins Krankenhaus und ich fand das dann ganz angenehm, dass sie zumindest so zweimal nach ihm geschaut hat und wir nicht so oft ins Krankenhaus mussten mit ihm, also in die Klinik zur Nachsorge. Ja, und sonst habe ich im Vergleich zum ersten Mal, da war ich leider nicht so streng mit dem Liegen und Ausruhen, habe ich mich wirklich viel im Bett aufgehalten, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht war das auch ein bisschen Flucht vor dem vor der Care-Arbeit des älteren Kindes.
Ja.
Aber ja, ich war viel im Bett mit dem Baby und hab das genossen zu liegen. Und ja, also du kennst Kuala Lumpur, es ist jetzt nicht so die spaziergängerfreundliche Stadt, der man irgendwie mit einem Kaffee to go so von A nach B läuft. Genau, das gab es
ja,
dann leider
das
nicht.
Das vermisse ich in anderen Ländern immer sehr. Und wir Deutsche werden dafür ausgelacht, dass wir überall hinlaufen.
Ja, aber es war so schön. Und das fand ich tatsächlich bei dem Wochenbett oder bei der Zeit auch nach der Geburt in Deutschland richtig schön, dass man so die ersten Spaziergänge an der frischen Luft machen kann. Mhm. Und hier war das echt so ein bisschen Fenster zu, da kommen nur Moskitos rein und die Abgase irgendwie und halt so ein paar Runden im Garten drehen dann immer. Und irgendwann haben wir uns dann an so ein paar Parks rangetraut und sind dann zusammen spazieren gegangen als Familie, aber da habe ich mir wirklich Zeit gelassen. Ja.
Schön. Es ist so ein bisschen Tradition, dass ich bei den Geburtsberichten die Mamas immer frage, was, nach so diesem einen One-and-Only-Tipp. Am liebsten fragen immer Papas, hast du diesen einen Tipp, den wir machen können unter der Geburt als Vorbereitung oder so? Man will immer eine Sache als Lösung für alles. Aber ich finde das ganz schön, dass auch jetzt in den unterschiedlichen Geburtsberichten immer verschiedene Prioritäten, Schwerpunkte und das, was eben da so aus der persönlichen Geschichte heraus resultiert. Und jetzt gibt's mittlerweile ein Potpourri an tollen Tipps und ich bin jetzt total gespannt, was du so raushauen würdest. Was wäre ein Tipp, den du einer Frau, die gerade schwanger ist, die Geburt bevorsteht, gerne mitgeben wollen würdest?
Also nicht verrückt machen ist irgendwie so ein bisschen blöd, weil das kann man, glaube ich, selber nicht beeinflussen. Ja. Einfach hinnehmen, wie man sich fühlt. Wenn man Angst hat, dann hat man halt auch mehr Angst. Und ja, so offen sein für die eigenen Gefühle und mit sich selbst da irgendwie so im Kontakt bleiben, ist, glaube ich, ganz gut. Und dann wäre es vor allem, dass man sich so einen Partner in Crime sucht, glaube ich. Ich habe das jetzt in dieser Doula und meinem Mann gehabt. Ich glaube, das hat mir bei der ersten Geburt wahnsinnig gefehlt, weil mein Mann da auch, also wenn das die Väter fragen, ich glaube, mein Mann war da auch einfach noch so ein bisschen überfordert und hat sich irgendwie auch so ein Stück weit eher so als, also natürlich unterstützend gesehen, aber so als die Person, die die Krankenhaustasche packt, die irgendwie das Essen und das Wasser bringt, aber das vor allem...
Den männlichen Macher.
Genau, so die das ganze Medizinische und der Beistand so beim Krankenhauspersonal liegt. Und ich glaube, dass hat mir total geholfen, dass es beim zweiten Mal dann eben von ihm und auch der Hebamme kam. Also wirklich dieses vorher sagen, okay, für mich ist Atmen total wichtig so und ich will, falls die Doula nicht dabei sein kann, dass du das irgendwie auch mich daran erinnerst und bei mir bleibst und mir nicht übel nimmst, falls ich doch mal irgendwie dich anmotze oder so, weil das kann durchaus passieren. Und dann, ja, tatsächlich darüber hinaus so ein bisschen, ich weiß, in Deutschland ist das System natürlich anders mit den Hebammen und es gibt die Option, Beleghebammen zu haben, es gibt auch Doulas. Das kann sich nicht jeder leisten, glaube ich, vor allem in Deutschland eine Doula zu haben, weil die fairerweise natürlich auch bezahlt werden müssen und nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Und wenn das nicht möglich ist, natürlich dahin zu gehen, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass man gute Hebammen findet, dass man vielleicht eine Hebamme hat, der man vertraut. Und dementsprechend schockiert mich das auch einfach immer, wie viel genommen wird von den Hebammen quasi in Deutschland und wie wenig die an Bezahlung kriegen. Und kann auch verstehen, dass viele das nicht mehr machen möchten und dass der Staat da irgendwie nicht so hinterher ist, wie er sein sollte. Das ist einfach nur traurig. Also dafür müssen wir kämpfen, egal ob wir schwanger sind oder nicht. Und und Ruhe tatsächlich. Also ich bin wirklich jemand, der Sport liebt und der auch immer irgendwie sich bewegen will und so. Aber mir hat das so geholfen, wirklich unter der Geburt, bis es halt nicht anders ging und ich wirklich diesen Drang hatte, aufzustehen, halt wirklich sich ausruhen, irgendwie Musik hören, Meditation, wenn man möchte. Natürlich, mir hat das geholfen. Das ist vielleicht nicht für jeden auch. Nicht jeder will Musik oder meditieren, aber dass man sich irgendwie seine Ruhe bringt, ob das jetzt über Essen oder Massage oder was auch immer, ist halt so viel ausruhen, weil am Ende für die letzten paar Meter braucht man wahrscheinlich noch Energie und die aufzusparen. Ja. War bei mir jetzt so ein bisschen Schlüsselfaktor, glaube ich.
Ja, schön. Ja, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Geschichte geteilt hast hier mit unserem Podcast. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Genießt noch eure restliche Zeit, die ihr habt in Asien und kommt hoffentlich ganz bald wieder zurück in Deutschland an.
Dankeschön.
Alles Gute.